Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
In dieser Woche wieder mit einer bedeutenden Herrscherin. In der vergangenen Folge haben wir ja gesprochen über Eleonore von Aquitanien, Königin von Frankreich und England. Eine sehr interessante und für ihre Zeit viel zu moderne Frau. Und in dieser Folge reisen wir von Aquitanien im Südwesten Frankreichs ein ganzes Stück in den Osten nach Russland. Und wir reisen vom Mittelalter in die Anfänge der Aufklärung. Gleich ist aber, wir werden es wieder mit einer Frau zu tun haben, die ähnlich interessiert war an der Macht wie Eleonore und die später auch sehr mächtig wurde, die früh verheiratet wurde und eine sehr unglückliche Ehe führte und die ihrer Zeit eigentlich auch weit voraus war, die aber, so zumindest war mein Eindruck in der Recherche, etwas schwerer zu fassen ist als Eleonore. Man weiß nicht so ganz genau, wo man dran ist bei ihr und wer sie wirklich war. Es geht in dieser Folge um Katharina II., Zarin von Russland, die einzige übrigens, die in der Geschichte den Beinamen die Große verliehen bekommen hat.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias, zuerst machen wir ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir fahren nämlich zu einer XXL History nach Berlin. Am 3. Oktober kommen wir ins Humboldt-Forum und wir bringen auch noch Markus Dichmann mit, also wir kommen mit allem Mann.
Das wird ein Traum und das am Tag der deutschen Einheit. Aber wir machen nicht einfach nur Tag der deutschen Einheit, sondern wir blicken zurück auf die Gründung der beiden Staaten, die nach 1949 das Licht der Welt erblickten. 1949 wurden die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik gegründet. 1990 vereinigten sie wieder zu einem Land, in dem wir heute leben und daran erinnern wir. Tickets könnt ihr euch besorgen unter humboldtforum.de. Los geht's um 19 Uhr und wir freuen uns auf euch.
Und außerdem kommen wir am 6. November nach Fulda in den Fürstensaal. Da geht es um den heiligen Bonifatius. Und auch dort könnt ihr euch Tickets besorgen über deutschlandfunknova.de. Katharina wurde 1729 als Prinzessin Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst in Stettin geboren, in eine sehr interessante Familienkonstellation, ne?
Ja, das kann man wohl sagen. Alleine schon der Name, den du vorgelesen hast, lässt auf einiges erwarten. Damals wurde ja gerne innerhalb der Adels- und Fürstenhäuser geheiratet oder auch innerhalb der europäischen Königsdynastien. Und das Ergebnis, dass die jeweiligen Kinder in den unterschiedlichen Richtungen eben familiäre Bande hatten und die konnten sie dann für sich politisch nutzen oder auch einsetzen. Und das war bei Katharinas Eltern unbedingt der Fall. Ihr Vater war Fürst Christian von Anhalt-Zerbst und preußischer General. Ihre Mutter war die jüngere Schwester des schwedischen Königs Adolf Friedrich. Und damit war Katharina schon bei der Geburt eine in Osteuropa bedeutende Person. Ihre Kindheit und Jugend verbrachte sie vor allem in Stettin, wo sie geboren wurde. Und das liegt heute in Polen in der Woiwodschaft Westpommern.
Wir gucken mal so ein bisschen auf die Zeit, in der das alles passierte. Am Beginn des 18. Jahrhunderts, da fing ja in Europa auch die Zeit der Aufklärung an. Wurde denn Katharina davon auch beeinflusst?
Oh, sie hat sich sehr damit beschäftigt. Also viele Werke der Philosophen und Denker ihrer Zeit hat sie gelesen. Sie war von Anfang an darauf aus, sich auf eine eigene Regentschaft vorzubereiten. Und damit entfernte sie sich natürlich auch von ihrem Mann Peter III. Das war der erste Zar aus dem Hause der Romanows und ihr Cousin zweiten Grades. So war das damals. Die Ehe war 1743 geschlossen worden, verlief aber todunglücklich. Das Paar lebte sich auseinander. Manche behaupten, es war nie richtig zusammen. Also es war eine arrangierte Ehe und Katharina hatte von Anfang an die Absicht, ihren Ehemann zu beerben.
So, und dann starb die Schwiegermutter, Zarin Elisabeth. Welche Auswirkungen hatte das denn?
Also das hatte tatsächlich europapolitische Auswirkungen, denn Elisabeth, die Zarin, stand im Siebenjährigen Krieg auf Seiten der Gegner Preußens. 1759 verlor der preußische König Friedrich der Große bei Kunersdorf eine Schlacht gegen Russland und Österreich. Preußen stand nach dieser Schlacht kurz vor dem Kollaps. Elisabeth, die eine erklärte Gegnerin Friedrichs war, starb 1762 völlig überraschend. Nachfolger wurde Peter III., Katharinas Ehemann. Zar Peter III. Aber war ein großer Bewunderer Friedrichs Russland stellte daraufhin den Krieg ein und Preußen war gerettet. Und im Hintergrund arbeitete aber Katharina ständig schon daran, ihren Mann zu stürzen. Das war aber kein Aufstand gegen einen möglicherweise unbeliebten Zaren. Ganz im Gegenteil, Peter war im Volk beliebt, weil er unter anderem das Versprechen abgegeben hatte, die Leibeigenschaft abzuschaffen. Aber der Sturz Peters war letzten Endes ein Komplott der Familie. Und er starb unter ungeklärten Umständen, muss man heute sagen, im Juli 1762. Und siehe da, Katharina trat seine Nachfolge an.
Siehe da. Und über diese ungeklärten Umstände werden wir auch später nochmal sprechen hier in dieser Sendung. Was machte denn Katharina dann innenpolitisch in Russland?
Also sie gilt und galt auch damals als Herrscherin des sogenannten aufgeklärten Absolutismus. Das heißt, sie konsolidierte den Staat, förderte das Allgemeinwohl, sie stärkte Kunst und Kultur, sie investierte in Bildung und Wissenschaft. Aber dennoch war sie natürlich unangefochten. Sie übte alleine die Herrschaft aus und sie bestimmte, würde man heute sagen, die Richtlinien der Politik. Vielleicht kann man sagen, Katharina versuchte, das russische Zarenreich an europäische Standards heranzuführen. Aber darüber werden wir ja noch sprechen.
Ja, genau, das werden wir. Jetzt wollen wir aber erstmal gucken, wie das alles genau losging, wie genau das war, als Katharina ihren Mann Peter III. Stürzte und dadurch selbst an die Macht kam. Esther Körfgen hat recherchiert.
28. Juni 1762, 5 Uhr in der Früh.
Euer Durchlaucht, Katharina.
Grigori, was?
Es ist Zeit, dass Sie sich erheben.
Katharina weiß, was das bedeutet. Seit Wochen arbeiten sie und ihr Geliebter Grigori Orlov an einem Komplott gegen Katharinas Mann, Zar Peter III. Zusammen mit Grigoris 4 Brüdern, bärenstarke Hünen allesamt. Etliche Militärs konnten sie für sich gewinnen, mit Wodka, Geld und Drohungen. Auch orthodoxe Geistliche stehen hinter ihnen. In aller Eile kleidet sich Katharina an. In rasender Fahrt geht es per Kutsche nach Petersburg. Zur Kaserne der Ismailowski-Garden, deren Anführer Grigori Orlov ist. In der Hoffnung, sie hinter sich zu wissen.
Die Soldaten eilten herbei, um meine Hände und Füße, meinen Rocksaum zu küssen und mich ihre Erlöserin zu nennen. Zwei brachten einen Priester mit einem Kruzifix und legten den Eid ab.
Weiter geht die Fahrt zur Kaserne der Semjonowski-Garde.
Sie kamen uns unter Hochrufen entgegen.
Immer mehr Soldaten schließen sich der Großfürstin an. Es sind Hunderte, als die Kutsche am Winterpalast von St. Petersburg hält, der Residenz der Zaren. Noch am selben Tag lässt Katharina in den Straßen Petersburgs ein Manifest verteilen. Darin beschwört sie große Gefahren für ihr Land, sollte Zar Peter weiter regieren.
Weil wir von der Gefahr aller unserer getreuen Untertanen überzeugt sind, haben wir uns genötigt gesehen, mit Gottes Hilfe und seiner Gerechtigkeit, besonders aber auf den deutlich ungeheuchelten Wunsch unserer getreuen Untertanen, den Thron als Selbstherrscherin aller Reußen zu besteigen.
Was zuvor geschehen ist? Zar Peter hat in den wenigen Monaten seines Regierens die Glaubensfreiheit ausgerufen. Er hat Frieden mit Preußen geschlossen und Besitztümer der orthodoxen Kirche säkularisiert. Die Gefahr, die von ihm ausgeht, betrifft vielleicht Dänemark, gegen das er Krieg führen will. Vor allem aber betrifft sie Katharina selbst. Er will sich von ihr scheiden lassen und sie des Landes verweisen. Aber er hat nicht mit ihrer Macht gerechnet und der Kaltblütigkeit der Orlov-Brüder.
Eure Majestät, Sie sind hiermit verhaftet.
Ohne nennenswerte Gegenwehr lässt Peter sich gefangen nehmen und unterzeichnet die Abdankungsurkunde.
In der kurzen Zeit meiner absoluten Regierung über das Russische Reich habe ich erkannt, dass meine Kräfte einer solchen Last nicht gewachsen sind. Ich erkläre ohne Zwang und feierlich vor dem Russischen Reich und der ganzen Welt, dass ich der Regierung auf Lebzeiten entsage. Peter, Herzog von Holstein.
Er übergibt den Bewachern Säbel und Uniform, fällt auf die Knie und fleht, nicht von seiner Geliebten Elisabeth Worontsowa getrennt zu werden. Als das abgelehnt wird, bettelt er, wenigstens seine Geige, seinen Diener und seinen Hund Mopsi behalten zu dürfen. Der preußische König Friedrich II., der im Siebenjährigen Krieg nur durch Peters Friedensschluss wenige Monate zuvor überlebt hatte, fasst das Ganze später so zusammen.
Der Zar ließ sich entthronen wie ein Kind, das man zu Bett schickt.
Peter wird als Gefangener in das Landhaus Robscha bei St. Petersburg gebracht. Wenige Tage später ist er tot. In einem möglicherweise gefälschten Brief an Katharina schreibt Grigoris Bruder Alexei:
Mütterchen, gnadenreiche Kaiserin, wie soll ich es aussprechen, was geschehen ist? Mütterchen, er ist nicht mehr. Er kam bei Tisch in Streit mit dem Fürsten Fjedor, und ehe wir sie auseinanderbringen konnten, war er nicht mehr. Wir wissen selbst nicht, was wir getan, aber wir sind alle schuldig und der Strafe wert.
Der tote Zar wird in einem Kloster aufgebahrt. Die Spuren einer Strangulation am Hals bedeckt notdürftig ein Halstuch. Die blau-violette Verfärbung seines Gesichts ist gut sichtbar. 2 Monate später, am 22. September 1762, wird Katharina in der Kathedrale des Moskauer Kreml gekrönt. Zur
erlauchtesten und allmächtigen Fürstin und Dame Katharina II., Kaiserin und Autokratin aller Russen.
Das heißt, Katharina setzt sich selbst die Zarenkrone aufs Haupt. In einer goldenen Kutsche kehrt sie in ihren Palast zurück. Ihre Gardisten schleudern Goldmünzen in die Menge. Eine ganze Woche lang wird der Machtwechsel mit Bällen und Empfängen gefeiert. Dann beginnt die Regierungszeit Katharinas der Großen.
Esther Körfgen war das über Katharina II., eine Frau, über die man sicherlich noch viel, viel mehr sagen kann. Ich spreche jetzt mit Professor Jan Kusper. Er ist Historiker und Professor für osteuropäische Geschichte in Mainz. Hallo, Herr Kusper.
Hallo.
Man findet unglaublich viele Bezeichnungen für diese Katharina II. Reformerin, Despotin, Philosophin, unersättliche Liebhaberin, grausame Herrscherin. Wie würden Sie denn diese Frau beschreiben? Was war das für eine Frau?
Katharina war eine erfolgreich kalkulierende Politikerin und Herrscherin, nachdem sie sich auf den Thron geputscht hatte. Sie war natürlich eine autokratisch regierende Herrscherin, die versuchte, eine Aufklärung von oben durch den Staat im Russischen Reich durchzusetzen. Eine Despotin war sie meiner Auffassung nach nicht, weil sie eine Überzeugung hatte, dass Gesetze, die für ihre Untertanen gelten, im Prinzip auch für sie gelten sollen. Und sie bemühte sich in ihren 34 Jahren der Herrschaft auch entsprechend zu verfahren.
Wir haben jetzt eben schon gehört, Sie haben es auch nochmal gesagt, an die Macht kam sie, indem sie gegen ihren Mann Peter III. Putschte. Wie genau ging das vonstatten?
Katharina II. Hatte keinerlei legitimen Anspruch auf den Thron. Sie war die Gattin Peters III., desjenigen, der durch die Zarin Elisabeth zum Thronfolger ausersehen war und dann zum Zaren wurde. Sie merkte aber in den 5 Monaten der Herrschaft Peters III., dass ihre Position bei Hofe zunehmend prekär wurde. Und Katharina selbst war machtbewusst. Sie hatte sich in den langen Jahren ihrer Großfürstinzeit an der Seite Peters Erfahrung angeeignet, wie man am Hof agiert, und war sich ihres Könnens und ihrer Bedeutung bewusst. Und als sie merkte, dass Peter III. Beabsichtigte, sich von ihr zu trennen, und damit drohte ihr ein enormer Statusverlust, schritt sie mit ihren Verbündeten, Gardeoffizieren, Würdenträgern des Hofes zum äußersten Schritt und inszenierte einen Putsch gegen ihren Mann. Das war im Russischen Reich des 18. Jahrhunderts nichts Ungewöhnliches. Auch die Kaiserin Elisabeth war durch einen Putsch an die Macht gekommen. Dafür gab es also Vorbilder.
Peter III. Starb ja unter ungeklärten Umständen. Was ist da so Ihre Vermutung, was da passiert ist?
Dazu gibt es immer wieder neue Hypothesen. In letzter Zeit ist auch zunehmend die Hypothese eines natürlichen Todes, eines Herzinfarkts, ins Spiel gebracht worden. Aber nach wie vor ist davon auszugehen, dass Peter III. Zu Tode kam. Vielleicht nicht ganz absichtlich, aber zu Tode kam durch einen der Mitstreiter Katharinas II.
Ein Unfall.
Ein Unfall, ein in Kauf genommener Tod, sagen okay. wir es mal so. Aber nicht von Katharina in Auftrag gegeben.
Okay. Also, wie dem auch sei, Katharina war dann also an der Macht und sie suchte sich Hilfe. Sie etablierte das sogenannte Favoritentum. Ich habe gestern mal ein bisschen versucht herauszufinden, was das genau ist. Ich habe das so ein bisschen verstanden als eine Mischung aus Liebhaber, Sekretär und Minister. Ist das richtig?
Wird man so bezeichnen können. Katharina verband sich mit Männern, die gleichzeitig ihre Geliebten waren, die aber immer auch bestimmte Fähigkeiten und Kompetenzen hatten, die über die Qualitäten als Liebhaber hinaus, die sie sich zunutze machte. Und zum Teil waren das sehr lange erfolgreiche Verbindungen. 2 herausragende Favoriten sind hier vielleicht zu nennen. Grigori Orlov, ihr Favorit und Liebhaber, als sie sich an die Macht putschte, und schließlich noch bedeutender, Grigori Potjomkin, der ihr nur kurz als Liebhaber verbunden war, den sie aber sogar heimlich heiratete und der auch nachdem die Liaison beendet war, einer der bedeutendsten Staatsmänner Russlands blieb. Sie setzte auf seinen Rat, nutzte seine Fähigkeiten und gab dabei aber, und das ist wichtig, nie das Heft des politischen Handelns aus der Hand. Mhm. Bei all ihren Favoriten behielt sie sozusagen die Endkontrolle über das, was passierte und das, was die Favoriten ihr vorschlugen. Dieses Favoritenwesen wurde als ungewöhnlich betrachtet, weil es so von einer Frau gehandhabt wurde. Bei männlichen Herrschern war das Gang und Gäbe an den europäischen Höfen und auch die Kaiserin Elisabeth hatte in ihrer Zeit entsprechende Favoriten.
Also war Katharina II. Nicht die Erste, sondern Elisabeth war die Erste, die das sozusagen eingeführt
richtig.
Hat.
Richtig, richtig.
Jetzt gewann ja zu der Zeit, als Katharina an der Macht war, die Aufklärung in Europa immer mehr an Bedeutung. Wie stand denn Katharina dazu?
Katharina las mit großem Interesse das, was die Aufklärung in Deutschland, in Frankreich, in Italien und in England hervorgebracht hatte an Schriften. Sie trat in Kontakt mit bedeutenden Aufklärern ihrer Zeit, mit Voltaire, Diderot, D'Alembert und anderen, die insbesondere die französische Aufklärung prägten. Und sie guckte sehr genau, was von diesen Gedanken der Aufklärung ihrer Meinung nach für Russland zu gebrauchen war, für ihre Untertanen und was nicht. Und insofern kann man sie als aufgeklärtere Reformerin bezeichnen, die auch versuchte, dies in Politik umzusetzen, beispielsweise im Strafrecht, wie sie die Frage ordnete, wie Städte verfasst sein sollen, wie Gouvernements, also Provinzen des Russischen Reiches verfasst sein sollen. Aber gleichzeitig versuchte sie die Aufklärung so umzusetzen, dass sie etwas Systembewahrendes hatte. Und die Aufklärung an sich von ihrem Ansatz her arbeitet ja daran auch, die absolutistischen Herrschaftsformen abzuschaffen. Das stand Katharina überhaupt nicht im Sinn, sondern sie war hier sehr stark systembewahrend. Also es war eine selektive Wahrnehmung der Aufklärung und sie war auch als Herrscherin eine selektiv aufgeklärt handelnde Herrscherin.
Wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, Katharina II. War ja die einzige Zarin, die den Zusatz »die Große« auch bekommen hat. Würden Sie sagen, dass das ein verdienter Zusatz war? Oder warum hat sie den überhaupt bekommen?
Nach den Maßstäben der Zeit war dieser Zusatz sicher verdient. Und Katharina spielte äußerst geschickt mit der Öffentlichkeit in ihrem Reich und der Öffentlichkeit in Europa. Der Name der Große ist ihr schon zu Beginn ihrer Herrschaft angetragen worden durch eine Kommission, die ein Gesetzbuch verabschieden sollte und sie hat das damals mit großem Gestus abgelehnt und hat gesagt, sie müsse sich dieses Titels als würdig erweisen. Aber schon die Zeitgenossen sprachen zeitgenössisch von Katharina der Großen und als sie starb 1796, sagte ein Zeitgenosse, Katharina der Große mit der männlichen Form der sei gestorben, um deutlich zu machen, dass Katharina geherrscht habe wie ein männlicher Herrscher im besten Sinne dies tun könne. Das ist also sozusagen eine Etikettierung der Zeit und meint einerseits ihre Herrschaft im Inneren, meint aber zum anderen auch ihre erfolgreiche Expansionspolitik, die sie betrieben hat. Mit den Teilung Polens, mit der Expansion nach Süden, der Annexion der Krim 1783. Das wurde sozusagen in der Gesamtheit betrachtet. Und nach den Maßstäben der Zeit, auch im Vergleich zu Friedrich dem Großen oder Maria Theresia, war der Beiname sicher gerechtfertigt.
Professor Jan Kusper war das. Wir haben gesprochen über Katharina die Große oder Katharina den Großen, wie sie zu der Zeit auch bezeichnet wurde. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Kusper.
Gerne.
Matthias, das russische Zarenreich, das war ja im 18. Jahrhundert eine der Großmächte, die im Grunde in alle Konflikte in Europa verwickelt war. Wie sah das aus in der Zeit von Katharina?
Naja, also wie kein Zar vor ihr hat sie den russischen Machtbereich ausgebaut. Gegenüber dem Osmanischen Reich wurden zwei Kriege geführt. Es wurde der Zugang zum Schwarzen Meer erkämpft. Das ist bis heute übrigens so. Krim und Asowsches Meer, das wird von der Russischen Föderation beansprucht. Das war damals wie heute militärisch und handelspolitisch extrem wichtig. Dann annektierte sie einen Teil der Südukraine und das hieß damals, man achte darauf, Neurussland. Genauso wie heute das von Russland widerrechtlich annektierte Gebiet in der Ukraine. Und sie war auch diplomatisch unterwegs nach 1765 mit dem nordischen System. Das war eine Sicherheitsarchitektur rund um die Ostsee.
Etwas weniger diplomatisch, muss man sagen, war sie ja, wenn es ums Königreich Polen ging, das ja an das russische Zarenreich grenzte.
Ja, das kann man wirklich so sagen. Katharina fürchtete nämlich, politischen Einfluss in Polen zu verlieren und zettelte dann über pro-russische Gefolgsleute Unruhen wegen fehlender Religion Religionsfreiheit ein. Auch das kennen wir ja von heute. Und es gründete sich eine antirussische Konföderation in Polen. Frankreich und Österreich mischten da mit. Und all das führte dann in Preußen und Österreich dazu, dass man Sorge vor zu großem Einfluss Russlands hatte. Und ergo kam es dann zu Geheimverhandlungen und zur ersten Teilung Polens unter Russland, Österreich und Preußen. Und es folgten bis 1795 zwei weitere Teilungen. Reine Machtpolitik zu Lasten Dritter.
Das Zarenreich des 18. Jahrhunderts, also zur Zeit von Katharina II., das gucken wir uns jetzt mal genauer an mit Dr. Michael Schippern. Er ist Russland- und Osteuropa-Experte. Hallo, Herr Schippern.
Guten Tag, Frau Urbach.
Herr Schippern, wie war denn das Zarenreich innenpolitisch eigentlich organisiert?
Das war ein riesiges euroasiatisches Reich. Es wurde von einem Zentrum aus regiert, erst von Moskau. Dann ab 1712 von St. Petersburg, der neuen russischen Hauptstadt. Man konnte gar nicht bis in den letzten Winkel Russlands mit der Verwaltung durchdringen. Es fehlte an Verwaltungsfachleuten. Die Staatsmacht vor Ort stellten Gouverneure dar, die oft hohe Militärs waren. In Russland fehlte ein juristisch gebildetes Berufsbeamtentum, das es in Westeuropa gab. Und daher wurden Militärs eingesetzt. In den Provinzen waren die Gouverneure oft im Range eines Generals. Und seit 2004 hat auch Wladimir Putin wieder diese Form der Verwaltung in den Provinzen übernommen. Generalleutnants und hohe Offiziere in der Verwaltung.
Also keine Beamten.
Die kamen erst später, als Universitäten gegründet wurden. Die erste war 1755 in Moskau gegründet worden.
Wenn Sie sagen, also dass sich das Zarenreich ja sehr unterschied zwischen dem, was im Rest von Europa los war, welche Rolle spielte denn das Zarenreich in der europäischen Politik des 18. Jahrhunderts eigentlich?
Katharina die Große verkündete, Russland ist eine europäische Macht. Seit Zar Peter I., dem Zaren und Zimmermann, der selbst in Westeuropa weilte, wurde Russland im Konzert der europäischen Mächte eine aktive Macht. Zarentruppen kämpften im Siebenjährigen Krieg gegen den Preußenkönig Friedrich II. Und besetzten sogar für einige Tage Berlin 1760. Russland eroberte die ehemals schwedischen baltischen Provinzen Livland und Estland und war an der Teilung Polens beteiligt, sodass 1795 der polnische Staat von der Landkarte Europas verschwand. Bis 1918, man kann sich vorstellen, dass viele heutige Konflikte zwischen den baltischen Republiken Polen und Russland aus dieser Zeit herrühren.
Ja. Und wie war damals denn das Verhältnis des Zarenreichs zum Osmanischen Reich?
Seit Jahrhunderten drangen immer wieder Tataren in russische Gebiete vor und entführten tausende Menschen in die Sklaverei. Die Tataren unterstanden dem Osmanischen Reich in Konstantinopel und erst Ende des 17. Jahrhunderts ging Russland in die Offensive unter Zar Peter I. Es wurden osmanische Gebiete erobert. 1783 annektierte Katharina die Große die Krim. Man drang im Kaukasusgebiet vor und es entstand der sogenannte orientalische Plan, der die Aufteilung des Osmanischen Reiches vorsah. Katharina nannte ihre Enkel Alexander, der sollte die Regierung im Russischen Reich übernehmen, und Konstantin, der von Konstantinopel aus ein neues christliches Ostreich regieren sollte.
Herr Schippern, in Europa und später in den USA, da setzte ja zum Ende des 18. und Beginn des 19. Jahrhunderts die Industrialisierung ein. In Russland, da passierte das erst viel, viel später. Warum war das so?
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts befand sich in Russland die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung noch in persönlicher Abhängigkeit vom Grundbesitzer. Die Leibeigenen waren vielfach an die Scholle gebunden. Und es fehlte an privatem Kapital. Freie Lohnarbeiter wurden erst nach den Reformen von 1861 zu einem Industrieproletariat, sodass die russische Wirtschaft dank der großen Ressourcen des Landes auch gegenüber anderen Ländern um 1900 rasant aufholen konnte. Die russische Wirtschaft war seit Peter dem Großen vor allem auf die Entwicklung der Armee und der Flotte konzentriert, sodass die Mittel zur Versorgung der Bevölkerung nicht ausreichten und zentral freigesetzt werden konnten.
Würden Sie sagen, dass das Zarenreich aufgrund seines Aufbaus nicht reformierbar war per se? Oder fehlte es da vielleicht so ein bisschen an Willen? Also wollten die Zaren gar keine ernsthaften Reformen?
Militärische Reformen wurden von Peter dem I. durchgeführt. Im gesamten 18. Jahrhundert dominierten die staatlichen Bedürfnisse, während sich eine Gesellschaft mit kooperativen Freiheiten nur schwer emanzipieren konnte. Die von der europäischen Aufklärung beeinflussten Herrscher, Katharina die Große und Alexander der I. am Beginn des 19. Jahrhunderts, wollten Reformen, auch der gesamten Gesellschaft auf allen Gebieten, aber sie wurden durch die ökonomische Rückständigkeit daran gehindert und die Aufhebung der Leibeigenschaft ließ noch als entscheidende Voraussetzung für die Reformierung des ganzen Landes bis zum Jahre 1861 auf sich warten. Danach kam es zu Reformen im Schulwesen, im Städtewesen, auch zu einer Einführung der allgemeinen Wehrpflicht und anderen Reformen.
Dr. Michael Schippern war das. Er ist Russland-Experte und Osteuropa-Experte. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Schippern.
Ich danke auch.
Matthias, ein Zar, der ist ja im Grunde vergleichbar mit einem Kaiser, aber irgendwie doch ein bisschen anders. Was sind denn da die Übereinstimmungen und was sind die Unterschiede?
Beide haben die Vorstellung, sozusagen gottgleich zu sein. Es gibt kaum Fesseln, die sein Handeln einschränken. Der Kaiser leitet seinen Namen von Cäsar ab, aber der Zar geht zurück auf die byzantinischen Wurzeln des orthodoxen Christentums. Der erste Zar, Iwan der Schreckliche, berief sich 1547 auf Moskau als Hort des rechtgläubigen Christentums, womit der orthodoxe christliche Glaube gemeint war. Das Krönungsritual war übrigens byzantinisch.
Was für ein Verhältnis hatten eigentlich Russland und Europa zu dieser Zeit?
Naja, also erstmal kannte man Russland in Europa kaum. Umgekehrt wird es nicht anders gewesen sein. Natürlich gab es Kontakte auf royaler, also königlicher Ebene. Vielleicht kann man aber einen Zar herausnehmen und sein Beispiel zeigt so ein bisschen das Verhältnis zu Europa ganz gut. Das war nämlich Zar Peter der Große. Der hat gelebt von 1672 bis 1725. Er wollte sein Land modernisieren und reiste inkognito als Schreiner durch Europa. 1697 bis 98 schaute er in Europa, was wie produziert wird, nahm die Ideen mit nach Russland und versuchte sie dort umzusetzen. Er bekam übrigens 1716 vom preußischen König Friedrich Wilhelm I. das Bernsteinzimmer geschenkt. Es ist verschwunden.
Da klingelt es doch schon wieder bei mir.
Es ist verschwunden. Ich habe es eingesehen, ich habe es gesucht, aber leider ohne Erfolg.
Diese Story müssen wir irgendwann auch nochmal hier erzählen. So, jetzt wollen wir aber erstmal weiter zurückgehen. Du hast ihn ja gerade erwähnt, Iwan IV., auch Iwan der Schreckliche genannt. Der ließ sich 1547 zum Zaren krönen und damit begann das russische Zarentum erst. Wie das genau war, das bespreche ich jetzt mit Professor Martin Aust. Er ist Historiker und Osteuropa-Experte an der Uni Bonn. Hallo, Herr Aust.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Aust, wie kam es denn zum Beginn des russischen Zarentums 1547?
Die Zarenkrönung 1547 ist ein symbolischer Ausdruck für den Zugewinn an Machtfülle in Moskau, den man im 14. und 15. Jahrhundert beobachten konnte. In diesen beiden Jahrhunderten war die mittelalterliche Rus in zahlreiche kleine Fürstentümer aufgeteilt. Viele von ihnen standen unter Oberherrschaft des Mongolischen Reiches. Und das Moskauer Fürstentum hat sich viele dieser anderen Fürstentümer angeeignet, hat die Oberherrschaft des Mongolenreiches im späten 15. Jahrhundert abgeschüttelt. Und die Zarenkrönung 1547 ist dann der sichtbare Ausdruck für diesen Zugewinn an Macht in Moskau.
Und welche Rolle spielte denn die Vorstellung eines dritten Roms und die Berufung auf das Byzantinische Reich dabei?
Die hat im 16. Jahrhundert vor allem eine religiöse Bedeutung. Das hat mit den Annahmen der orthodoxen Kirche im Byzantinischen Reich zu tun. Die orthodoxe Kirche im Byzantinischen Reich geht davon aus, dass man aus dem Alten Testament herauslesen kann, wie lang die Geschichte der Welt dauern wird bis zum jüngsten Gericht. Und nach dieser Rechnung nahm man an, dass dieses jüngste Gericht und das Weltenende im 16. Jahrhundert eintreten würde. Und vor dem Hintergrund, da das Byzantinische Reich ja 1453 von den Osmanen erobert worden war, war es ein Anliegen der Geistlichkeit, den Moskauer Großfürsten darauf hinzuweisen, dass er als weltlicher Repräsentant der orthodoxen Christen, also in der Verantwortung steht, diesen Übergang in das Weltenende zu bewerkstelligen. Später ist es dann politisch überholt worden. Also im 19. Jahrhundert haben die Slavophilen das dann sehr stark politisch aufgeladen. Also da bekommt das dann so eine größere Bedeutung von der vermeintlichen Größe des russischen Imperiums. Für das Selbstverständnis des Moskauer Russlands dann ab der Mitte des 16. bis 17. Jahrhunderts hat das eigentlich keine Bedeutung mehr. Da sieht man sich eigentlich eher in der Nachfolge Jerusalems als himmlischer, als paradiesischer Stadt. Also Moskau sieht sich eher als das zweite Jerusalem und nicht als das dritte Rom.
Iwan der Schreckliche war ja der erste Zar von Russland. Welche Bedeutung hatte eigentlich ein Zar oder eine Zarin in Russland?
Der Zar oder die Zarin, das ist die oberste Herrschaftsfigur. Es ist eine unumschränkte Herrschaftsfigur, die eine absolute Herrschaft ausübt. Also es ist eine sehr zugespitzte Form von absoluter monarchischer Machtfülle.
Was genau unterscheidet denn den Zar von einem Kaiser?
Das hängt davon ab, von welchem Kaiser wir sprechen. Wenn wir zum Beispiel in das Heilige Römische Reich Deutscher Nation schauen, dann ist ganz wichtig der Unterschied, dass im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation der Kaiser gewählt wird. Da gibt es ja die 7 Kurfürsten, die die Wahl eines neuen Kaisers vornehmen, wenn der vorige gestorben ist. Das Zarenreich ist demgegenüber eine Erbmonarchie. Es gibt 1-2 Ausnahmefällen in der russischen Geschichte, die sehr verwirrt und verwickelt sind, in denen auch einmal gewählt werden musste. Aber im Prinzip ist das Zarentum in Moskau eine Erbmonarchie gewesen.
Wenn wir so auf die russischen Zaren und Zarinnen mal gucken, gab es da starke und schwache Persönlichkeiten?
Ja, das gibt es mit Sicherheit. Also Persönlichkeit ist auch ein Faktor, der sich in der Geschichte von Monarchien in unterschiedliche Richtungen bemerkbar machen kann. Katharina II., von der schon viel die Rede war in dieser Sendung, ist ja ein Beispiel dafür, für eine Person, die mit sehr viel politischem Instinkt es versteht, Macht zu gewinnen und Macht zu erweitern. Nikolaus II., der letzte Zar, der bis 1917 regierte, wäre demgegenüber ein Beispiel für eine politische Figur, die den Aufgaben so eines Reiches letztlich nicht gewachsen gewesen ist.
Also können wir Katharina durchaus bei den starken Zarinnen einsortieren?
Ja, also wenn man die Perspektive des Imperiums übernimmt und sich fragt, wer hat Entscheidendes geleistet, um dieses Reich zu erhalten und auszubauen, dann sortiert man Katharina die Große unter den starken Persönlichkeiten ein.
Sie hatten es gerade schon angesprochen, das russische Zarentum, das wurde ja 1917 durch eine Revolution beendet. Die Zarenfamilie wurde getötet. Warum war es die Jahre vorher schon so reformunfähig gewesen?
Also es gibt mit Sicherheit einen großen Grundkonflikt. Also wenn ein Herrscher sich selber als unumschränkter, als absoluter Herrscher versteht, dann wird das zu einem Problem in einer Zeit wie dem 19. Jahrhundert, in dem die Idee der Nation immer prominenter wird und mit der Vorstellung verbunden ist, dass die Menschen, die einer Nation angehören, auch politische Mitwirkungsrechte erwerben sollen. Der Ausweg, den man im 19. Jahrhundert vielfach dann aus monarchischer Perspektive im Blick hatte, war, dass man Monarchien in konstitutionelle Monarchien verwandelt. Es gibt dann also eine Verfassung, es gibt ein Parlament, das hat gewisse Mitwirkungsrechte und die Herrscher geben bestimmte Vorrechte an dieses Parlament ab, sind aber nach wie vor maßgeblich an der Herrschaft beteiligt. Und zu diesem Schritt hat sich das Zarentum erst nach der ersten Revolution 1905 verstanden. Das ist also eine recht späte Entwicklung im Zarenreich. Ich glaube, man muss hier auch noch mal auf Staat und Gesellschaft schauen und dann letztlich auch wieder auf den Faktor Persönlichkeit, von dem wir schon sprachen. Die Gesellschaft im Zarenreich ist durchaus sehr entwicklungsfähig und da hat es gerade im späten 19., frühen 20. Jahrhundert viele Formen von Zivilgesellschaft gegeben. Es hat Anwälte gegeben, die sich für politisch Verfolgte eingesetzt haben. Aber die Zaren, die zuletzt regiert haben, auch gerade Nikolaus II., von dem wir schon sprachen, die haben es nicht verstanden, das Reich an diese Bedingungen der Zeit anzupassen. Mhm. Und einen Punkt muss man, glaube ich, auch noch ergänzen, wenn man fragt, warum sind diese Reiche, das betrifft ja nicht nur Russland, sondern auch das Habsburger Reich, das Deutsche Kaiserreich, das Osmanische Reich, warum sind die eigentlich alle untergegangen im frühen 20. Jahrhundert, dann hat das sehr viel mit den Überforderungen des Ersten Weltkriegs zu tun, die alle diese Reiche nicht ausgehalten haben.
Ich würde gerne noch mal zum Schluss drauf schauen, welche Rolle möglicherweise das Zarenreich, das Zarentum heute noch spielen in Russland. Wir haben ja schon viel darüber gesprochen, dass Katharina II. Gerade besonders das Zarenreich während ihrer Herrschaft immens vergrößerte. Wie sehr spielen denn die damaligen Ausmaße des Zarenreichs und die politische Bedeutung dieses Reichs eine Rolle für die Eroberungspläne von Präsident Putin?
Das ist in der Geschichtswissenschaft momentan eine sehr umstrittene Frage. Also es gibt einige unter uns, die der Ansicht sind, dass man aus der Geschichte des Zarenreichs lange Kontinuitätslinien hin zu Putins Außenpolitik und seinem verbrecherischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ziehen kann. Das ist ein Erklärungsansatz, der fast schon ohne einen Blick auf solche Figuren wie Putin funktioniert und dem Imperium und der imperialen Idee selber so viel Wirkungsmacht zuspricht, dass man von dieser Kontinuität ausgeht. Man kann das allerdings auch anders auffassen. Man kann eher danach fragen, wie Putin Geschichte benutzt, um bestimmte aggressive Politiken zu rechtfertigen. Dann sprechen wir eher über Erinnerungskultur, wir sprechen über Geschichtspolitik. Und da hat er sich ja selber in einer Rede im Sommer 2022 in diese Kontinuität zum 18. Jahrhundert gestellt und sagte, er mache das ja angeblich auch nicht anders als die Zaren im 18. Jahrhundert. Er bringe auch Territorien zu Russland zurück. Also auf der Ebene von Legitimität, von Begründung spielt das für Putin auf alle Fälle eine ganz große Rolle. Er hat auch diese Landkarte des Zarenreiches durchaus im Kopf. Er hat unmittelbar vor der Vollinvasion in die Ukraine im Februar 2022 in einem Nebensatz davon gesprochen, dass er eigentlich alle Nationalstaatsgründungen im Westen des ehemaligen Zarenreiches ausgangs des Ersten Weltkriegs für einen historischen Fehler hält. Hm. Also da gibt er diese Landkarte des Zarenreiches zu erkennen. Das betrifft dann Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Belarus, die Ukraine, Georgien, alles Staatswiedergründung, Staatsgründung oder Staatsgründungsversuche in diesen Jahren. Ich denke, dass das Verhältnis zwischen Putins Außenpolitik und der Geschichte des Zarenreichs vor allem eines ist, in dem Putin Geschichte tatsächlich nutzt. In meinen Augen hat es nach 1991 in Russland doch auch Ansätze gegeben, anzufangen, darüber zu sprechen, wie man sich zum Erbe dieser zwei Reiche, des Zarenreichs und der Sowjetunion, verhält. Diese Auseinandersetzung ist nie mit voller Intensität in Russland geführt worden. Es hat Ansätze dazu gegeben und Putin hat die alle vom Tisch gewischt und tut jetzt so, als sei er der Vollstrecker eines historischen Erbes, das ihm zustünde.
Professor Dr. Martin Aust ist Historiker und Osteuropa-Experte an der Uni Bonn. Herzlichen Dank, Herr Aust.
Ja, ich danke Ihnen für unser Gespräch.
So, wir haben ja in dieser Folge oft gehört, dass die russischen Zaren ihr Reich immer wieder versucht haben zu vergrößern. Oft ist das auch gelungen. Katharina die Große hat das besonders gut hinbekommen. Wie hat sich das denn nach dem Zarenreich dann weiterentwickelt?
Also es gibt eine Biografie über Stalin. Und diese Biografie heißt Am Hof des Roten Zaren. Das ist eine doppelte Anspielung auf die Verhältnisse in der frühen Sowjetunion. Einerseits herrschte Stalin wie ein Zar im Kreml und war keinerlei Kontrolle unterworfen. Er konnte machen, was er wollte. Andererseits herrschte er über ein Reich von den Ausmaßen des Zarenreichs. Und wenn man später dann den Ostblock hinzunimmt, sogar noch weit mehr. Und daran kann man sehen, dass das Zarenreich so etwas wie eine Referenzgröße ist, zumindest ideologisch. Und das war immer noch die gute alte Zeit. Da galt Russland noch was. Und es war eben keine Regionalmacht, wie der ehemalige US-Präsident Barack Obama gesagt hat. Und das spielt eben auch beim Großmachtgehabe von Wladimir Putin heute mit.
Das war eine Stunde History über eine weitere bedeutende Herrscherin, über Katharina die Große, Zarin von Russland. Und schon in der nächsten Woche gibt es bei uns hier diese tolle Premiere, die Doppelfolge, die wir am 3.10. zum Tag der Deutschen Einheit im Humboldt-Forum in Berlin aufzeichnen, mit Markus Dichmann und dir und mit mir. Und wir haben jede Menge Gäste mit dabei. Tickets kriegt ihr über humboldtforum.de und wir sprechen über die doppelte Staatsgründung 1949 der DDR und der BRD. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.